Islamfragen, ein Podcast zum Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Ich bin Yannick Fehnhus.
Mein Name ist Ercan Karici.
Und wir heißen euch herzlich willkommen. Endlich mal wieder, Ercan, endlich mal wieder in unserem Islamfragen-Format. Wir waren weg, oder? Wo waren wir eigentlich?
Für eine etwas verlängerte Sommerpause. In jedem Fall an dieser Stelle direkt erwähnt, wir haben euch vermisst.
Ja.
Waren wir in der Produktion eines zweiten Podcast-Formats.
Genau.
Und zwar Falafel und Champagner.
Falafel und Champagner ist unser neuer, anderer Podcast. Wir wollten euch hier auf diesem Wege immer mal mitteilen, dass wir da jetzt woanders quatschen. Also wir haben quasi nicht aufgehört zu reden, sondern haben nur anders, ganz anders benannt und woanders abgespeichert und hochgeladen. Aber den gibt es auch zu hören überall, wo es Podcasts gibt und wo es Islamfragen auch gibt. Wir haben das gemacht, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, diese langen Erklärstücke, dieses tiefe Analysieren, dieses theoretische, akademische Sprechen, das wir hier in diesem Podcast so zelebrieren und so gerne mögen und für das wir von euch auch immer wieder positives Feedback bekommen, das braucht mal kurz eine Pause, weil die Zustimmungswerte der AfD, um es auf den Punkt zu bringen, so krass hoch waren und sind, dass wir gesagt haben, wow, das ist vielleicht ein Ort, an dem man anders über unsere Themen sprechen muss. Da muss man Rassismus anders erklären und Antisemitismus anders erklären, als wir das in Islamfragen machen wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das versuchen. Lass uns versuchen, so zu sprechen, dass man das auch rechts der Mitte hören kann. Ob uns das gelungen ist, könnt ihr gerne selber beurteilen und uns Feedback geben. Wir freuen uns sehr darauf. Jetzt aber wieder bei Islamfragen.
Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das wir im Grunde schon etwas längere Zeit im Bewusstsein hatten, immer wieder berühren wollten, immer wieder auch miteinander reflektiert haben, natürlich mit dem größtmöglichen Respekt für die Komplexität des Themas. Und uns jetzt aber, insbesondere in dieser Woche, heute haben wir es den 12. Oktober 2023, durch die, ich fasse es mal kurz zusammen, es wird dem nicht gerecht, als Geschehnisse in Israel und Palästina, so aktuell berührt fühlen, dass wir gesagt haben, wir müssen diesmal darüber reden.
Ja, eigentlich hast du das wunderbar gesagt. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen, Anfrage für eine Beratung. Und da ging es quasi um die Frage, ja, wir wollten ein Workshop-Angebot konzipieren zu diesem Thema. Und jetzt ist aber der 7. Oktober passiert, so hat sie das gesagt. Der 7. Oktober ist der Tag, an dem die Hamas Israel angegriffen hat. Und jetzt stellen wir uns die Frage, ob wir das überhaupt so machen können und dieses Workshop-Angebot weiter anzubieten oder zu konzipieren. Dann habe ich gesagt, ich glaube schon, dass man sich die Frage grundsätzlich stellen kann, was man dabei bedenken muss über jüdisches Leben und Antisemitismus. Das sollte das Thema dieses Workshops sein, zu sprechen. Und da ist eine rassismuskritische Perspektive sehr wichtig. Und einerseits hat sich jetzt gerade alles geändert, aber andererseits auch überhaupt nichts, sondern die Komplexität des Sprechens und die Schwierigkeit des Themas, die emotionale Belastung des Themas, wenn man das so sagen kann, ist nach wie vor da. Vielleicht ist sie gerade besonders hoch, vielleicht ist sie so hoch wie noch nie, das kann ich schlecht beurteilen, aber im Grunde hat sich sozusagen das Gesamtproblem hat sich nicht geändert. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, das ist jetzt irgendwie nochmal was völlig anderes?
Also völlig anders ist es sowieso von Tag zu Tag.
Ja.
Das ist mir bewusst. Was total wichtig ist, bevor ich vielleicht nochmal ganz konkret auf deine Frage antworte, ist, dass auch du und ich, und das ist nicht bei allen Personen so, emotional sehr berührt sind davon. Und wenn Yannick und ich jetzt davon sprechen, dass wir emotional berührt sind, traurig sind beispielsweise, dann ist es selbstverständlich, haben wir damit selbstverständlich nicht vor, die Aufmerksamkeit auf unsere Emotionen zu lenken. Nein, ganz im Gegenteil. Im Vergleich zu dem, was die Menschen dort, also in Israel und in Palästina erleben, ist unsere Trauer und unser Schmerz natürlich nicht zu vergleichen.
Ja.
Und das, was die Menschen dort erleben, das ist vielleicht unbeschreiblich. Vielleicht macht es allerdings auch Sinn, dass wir versuchen, das in Worte zu kleiden, um unseren Gedanken Ausdruck zu geben und vor allem, um weiter zu reflektieren,
ja,
um weiter zu sortieren, um zu versuchen, weiter einzuordnen und in jedem Fall miteinander im Austausch zu bleiben, egal ob wir das Gefühl haben, dass die ganze Situation dort so verflixt und so kompliziert ist, dass man manchmal den Eindruck hat, es gäbe gar keine Lösung, oder ob man sich denkt, naja doch, kleine Verschiebungen passieren trotzdem, wir wollen mal versuchen, zuversichtlich zu sein. Und vielleicht als allerletzter Punkt, natürlich, und ich denke, da wirst du mir zustimmen, können wir aus unserer Perspektive, also mit unserer Perspektive meine ich jetzt mal die deutsche Perspektive der israelischen Regierung, nicht sagen, wie sie jetzt reagieren sollen oder wie sie nicht reagieren sollen. Aber was wir doch schon versuchen sollten, und das ist jetzt ein ganz persönlicher Appell, ist bei dem ganzen Schmerz irgendwie zu versuchen, irgendwo eine Form der Zuversicht zu bewahren.
Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Du sprichst sowohl die emotionale Betroffenheit an, als auch die Komplexität. Vielleicht andersrum. Erst zur Komplexität. Das ist das, was bei diesem Thema immer wieder benannt wird. Es ist so komplex. Und es stimmt. Und dann sagen aber einige, ja, aber diese Komplexität darf uns nicht dazu bringen, handlungsunfähig zu sein oder sprachunfähig. Und manchmal geht damit auch einher die Zurückweisung der Komplexität, weil jemand sagt, nee, ist überhaupt nicht komplex. Israel ist ganz klar im Recht, Palästina ist ganz klar im Recht oder was auch immer. Und ich möchte das an dieser Stelle nochmal sagen. Nein, es ist komplex. Und natürlich gibt es Perspektiven und Narrative, aus denen man eine völlig klare Position dazu einnehmen kann, unbenommen. Aber die Situation ist komplex. Und ihr habt alles Recht der Welt, dazu erstmal nichts zu sagen und erstmal durchzuatmen. Ja? Sei denn, ihr seid in einer bestimmten Verantwortungsposition, vielleicht als Lehrkraft, als Pädagogin oder so weiter, dann habt ihr vielleicht eine andere Verantwortung, einen Raum zu geben oder zumindest zu thematisieren, wann, wo, wie darüber gesprochen werden kann, das jetzt mal zur Seite geschoben. Aber erstmal für euch selber, ihr müsst dazu nicht sofort eine Meinung haben, ihr müsst keine Stellung beziehen, ihr müsst das nicht richtig oder falsch finden. Und da sind wir bei der emotionalen Betroffenheit. Wenn wir emotional betroffen sind und das artikulieren und mit euch teilen, dann, wie du sagst, soll das nicht darum gehen, dass wir irgendwie arme Würstchen sind und es uns ganz schlecht geht damit, sondern wir wollen dazu einladen, dem Raum zu geben und das zu reflektieren, zu sagen, ja, das ist ein Thema, bei dem sehr viele Menschen auf sehr unterschiedliche Art und Weisen sehr emotional betroffen sind. Und emotionale Betroffenheit trifft das eigentlich überhaupt nicht. Das ist so ein technischer Begriff, der so Schrecken und Angst und so was überhaupt nicht richtig greifen kann. Aber ihr wisst hoffentlich trotzdem, was ich meine. Und gerade aus so einer emotionalen Betroffenheit heraus zu versuchen, das Richtige zu tun oder das Richtige zu sagen oder nach einer Wahrheit zu suchen, ist fast unmöglich. Es gibt vielleicht keine richtige Position zu diesem Konflikt, sondern es gibt nur eine Position, die einige Leute gut finden und die andere Leute, für die euch andere Leute hassen werden. Deal with it. Es wird keinen anderen Weg geben. Oder?
Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich merke jetzt gerade, insbesondere auch nach diesen einführenden Worten, habe ich jetzt gerade auf der Zunge liegen, dich zu fragen, lieber Yannick, wo warst du denn eigentlich, als du von diesem terroristischen Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel gehört hast? Und weißt du, ich merke jetzt gerade, das ist genau die gleiche Frage, die wir uns stellen, wenn wir uns fragen, wo warst du am 11. September 2001? Ich merke richtig in mir, während ich dich das jetzt gerade frage, dass ich so ein ähnliches Gefühl habe, wenn ich dich jetzt frage, wo warst du, was hast du gedacht, was waren deine Gedanken, als du von diesem terroristischen Angriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung gehört und gesehen hast?
Ja, dieser Vergleich ist ja nicht nur von dir eingebracht worden, sondern den habe ich auch andererseits, andererorts schon gesehen. Ne? Das ist das 9-11 Israels, glaube ich, war eine Formulierung. Insofern bist du da gar nicht alleine mit dieser emotionalen Verbindung oder dieser logischen Verbindung. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich auf mein Handy geguckt habe irgendwann und irgendein Tweet gibt es nicht mehr. Feed dazu gesehen habe, irgendeinen Post und ich dachte, was ist denn da los? Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann habe ich es erstmal auch kurz wieder zur Seite gelegt, weil ich gerade funktionieren musste und ich glaube, gerade meine Kinder ins Bett bringen musste oder irgendwie sowas und dann erstmal gesagt, okay, ich weiß, wenn ich das jetzt öffne in mir, dann kann ich es nicht einfach wieder zumachen, sondern dann bin ich da drin und im Grunde hat dieses Drinsein auch seitdem nicht abgenommen. Ja, ich habe gestern wieder mit meiner Freundin darüber unterhalten, dass sie gesagt hat, ey, leg dein Handy weg, das macht dich kaputt. Ja, du kannst jetzt irgendwie du bist auch noch irgendwie Familienvater und musst hier irgendwie funktionieren. Und das ist auch aus meiner Position jetzt wieder Klagen auf hohem Niveau, weil es natürlich Menschen gibt, die dann eine ganz andere Involviertheit haben, die nicht einfach sagen können, ich lege das Handy jetzt mal weg. Ja? Und trotzdem ist es legitim, darüber nachzudenken, wann beschäftige ich mich damit und wann nicht und wann nehme ich mir den Raum dafür und wann nicht und was macht das mit mir und wie gehe ich damit um? Weißt du, wo du warst?
Ja, am Samstagmorgen war ich am Schreibtisch und habe einfach Nachrichten gelesen, mich auf den neuesten Stand der Dinge gebracht und war relativ, also war zeitlich sozusagen gut dabei. Ich will damit sagen, ich habe das nicht erst viele weitere spätere Stunden gelesen und gesehen, sondern habe das relativ aktuell mitbekommen, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich ja den ganzen Samstag am Handy und am PC war, bis übrigens Sonntagmorgen um 4 bis 5. Ich habe mir über den Samstag versucht, alle Nachrichten und alle Informationen über relativ ernsthafte Quellen einzuholen und habe dann, ich wollte gerade schon fast sagen, den Fehler gemacht, über die Nacht zum Sonntag hin mir die ganzen Videos und Nachrichten, die Botschaften auch von Menschen, die in Israel selber Videos aufgenommen haben, um sie in die Social-Media-Kanäle aufzunehmen, bei Instagram und vor allen Dingen auch TikTok angesehen.
Ja, ja.
Und ich dachte mir, das ist eine Katastrophe. Und ich weiß, dass es, wir benutzen ja den Begriff, oder viele Menschen benutzen ja den Begriff Holocaust, und dieser Begriff ist ja auch in keiner Weise falsch, wenn wir die Gräueltaten bzw. die Vernichtung in der Zeit des Zweiten Weltkrieges gegenüber Juden und Jüdinnen, und natürlich wurden in der Zeit des Zweiten Weltkrieges auch viele andere Menschen verfolgt und getötet, umgebracht. Diesen Begriff Holocaust benutzen wir, und das bedeutet so viel wie, das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie vollständig verbrannt. Es gibt allerdings noch einen zweiten Begriff, und zwar stammt dieser Begriff aus dem Hebräischen und wird häufig von jüdischen Communities genutzt. Dieser Begriff lautet Shoah, und das bedeutet so viel wie Katastrophe. Und ich konnte nicht anders. Ich musste daran denken, was passiert hier gerade? Das ist ja eine absolute Katastrophe.
Jetzt hast du was gemacht, was viele wahrscheinlich schon wieder sagen würden, wie kannst du nur? Da einen Vergleich gezogen, sozusagen eine Parallelität aufgemacht. Du hast es ja gar nicht wirklich verglichen. Ne? Du hast nur sozusagen eine Begrifflichkeit irgendwie zusammengedacht. Und ich finde, das ist eine ganz gute Einleitung in die Thematik selber. Ich würde, glaube ich, jetzt ungern mit dir sozusagen die Chronologie des Schreckens da irgendwie rekonstruieren. Da gibt es andere Orte, die das viel besser gemacht haben, viel akribischer, viel journalistischer, das, was man weiß. Ja. Was ich aber gerne mit dir machen möchte, ist, glaube ich, darüber nachdenken, wie wurde eigentlich darauf reagiert? Also sozusagen nicht die Chronologie der Ereignisse, sondern die Chronologie der Reaktion des Drübersprechens vielleicht. Was ja auch im Grunde ursprünglich die Idee dieses Podcasts ist, sich das Sprechen über den Islam in erster Linie, aber auch verwandte Themen anzugucken. Und da würde ich gerne anfangen mit einer Formulierung, die du gerade genutzt hast, nämlich es gab den Angriff der terroristischen Hamas auf die israelische Bevölkerung. Und dieser Satz hat bei vielen schon zu Schnappatmung geführt und hat schon ganz viel Unwohlsein ausgelöst und ganz viel emotionale Reaktionen. Und damit meine ich jetzt natürlich einerseits jüdischer Communities, jüdischer Menschen, Israelis in erster Linie, aber auch anderer Menschen, die sich dieser Thematik verbunden fühlen. Das ist die eine emotionale Reaktion. Dann gibt es eine andere emotionale Reaktion, die sagt, Moment mal, aber es war doch klar, dass das passiert. Warum wundert ihr euch darüber? Hast du das auch so wahrgenommen, dass es diese Dualität der Reaktion gab, diese zwei völlig verschiedenen Antworten?
Ja, also ich habe definitiv wahrgenommen, dass es unterschiedliche Reaktionen gab, meinetwegen Dualität. Also ich finde, das ist ein guter Begriff. Man könnte auch von Multiplex an Reaktionen sprechen. Also ich beziehe mich da jetzt erstmal darauf, dass dieser Angriff, sorry, falls ich dir das Gefühl gebe, dass ich nicht richtig auf deine Frage antworte, ich werde es versuchen, dass dieser, ja bitte, also dass dieser Angriff jetzt, dieses Massaker, dass das der Moment war, an dem oder in dem, zumindest nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges, so viele jüdische Menschen ermordet worden wie seit der Shoah beziehungsweise dem Holocaust nicht mehr.
An einem Tag,
also, ja. Ja, an einem Tag.
Also es gab mehr jüdische Opfer in Kriegen, in der Gesamtschau sozusagen der Kriege, zum Beispiel des Yom Kippur-Kriegs oder des Sechstagekriegs, aber die Opferzahl pro Tag sozusagen war noch nie so hoch wie seit der Shoah.
Und um vielleicht noch etwas konkreter auf deine Frage zu antworten, ich bin bereit, mit dir gemeinsam diese Dualität oder diesen Multiplex an Perspektiven zu analysieren und hoffentlich auch einsortieren zu können. Aber für mich, aus meiner individuellen Perspektive, war das ein furchtbarer Angriff, war das ein Massaker, insbesondere wenn ich daran denke, dass sowohl der Iran als auch die Hisbollah, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber in jedem Fall die Hamas sich selbst erklären als Mission, Israel auszulöschen, habe ich in mir keine Frage, ob das jetzt ein terroristischer Akt war. Das war ein terroristischer Akt.
Ja, ich denke, du hast gerade in dem anderen Podcast Falle von Champagner ein englisches Zitat gebracht, das ich hier gerne nochmal zitieren möchte. When someone shows you their face or their real face, believe them the first time. Und wenn wir das übersetzen, wenn jemand dir sein wahres Gesicht zeigt, dann glaub ihm beim ersten Mal. Das ist ja eigentlich so ein Tipp aus so Relationship Advice, also kommt so aus Beziehungen. Ne? Also wenn du sozusagen in einer Beziehung bist und jemand zeigt dir, wie gewalttätig er ist oder wie missbräuchlich er mit dir umgeht, dann halt das nicht für einen Ausrutscher, sondern mach dir klar, dass das vermutlich ein Charakterzug ist oder ein Verhalten, was wieder auftauchen wird. Das nur am Rande. Jedenfalls, wenn wir uns die Hamas angucken, ist das auch sehr zutreffend. Ja? Also die Hamas ist angetreten mit dem Ziel, Israel zu vernichten. Und hat das als Teil ihrer Charta gehabt, lange. Irgendwann haben sie es dann leicht abgeschwächt und geändert. Aber da gab es nie, das ist jetzt auch wieder falsch, aber es hätte viel Anlass gegeben, da zu einer sehr klaren Position zu kommen. Ich wollte erst sagen, da gab es nie Zweifel. Und das stimmt nicht, weil sehr viele Leute haben das bezweifelt und haben gesagt, das ist irgendwie eine Propagandaformulierung gewesen. Das haben sie nur so geschrieben, das meinten sie gar nicht wirklich. Davon haben sie sich distanziert, bla bla bla. Aber das halte ich für Augenwischerei, um das mal ganz klar so zu benennen. Also wer sozusagen den terroristischen Geist der Hamas verkennt, hat erstmal da ein Problem mit der Erde, die sich beschäftigen sollte, denke ich. Aber, jetzt kommt ein Aber, und dieses Aber ist, also ich glaube, über dieses Aber könnte man meine Doktorarbeit schreiben oder 20 Doktorarbeiten, weil das ist auch was mir in diesem Kontext so viel begegnet ist. Man stellt eine Betroffenheit, eine Position heraus und möchte dann sagen, ich bin mir bewusst, dass das da noch mehr gibt zu dieser Story. Und das leitet man ein mit einem Aber. Und ein Aber, was mir hier immer wieder begegnet ist, ist ein Aber, das reagiert auf diese Art von Bekenntnis, die ich auch gerade formuliert habe und die du auch gerade formuliert hast und wo wir offensichtlich beide auch ein ganz emotionales Bedürfnis haben, das zu legitimieren, zu sagen, Hamas ist Terror. Und dann sagen wir, okay, aber wir sind nicht so beschränkt in unserer Sicht, dass wir sagen, das ist alles, was es zu dieser Geschichte zu sagen gibt, sondern es gibt mehr zu sagen. Und dieses Mehr leiten wir ein mit einem Aber. Nervt dich das?
Also ich habe total Probleme mit diesem Aber. Also Komplexität und Differenzieren, super wichtig. Das ganze Bild auf jeden Fall. Und diese Podcast-Folge ist sicherlich auch eine Plattform, ein Raum. Aber in dem Kontext, in dem wir sind, in der Zeit, in der wir sind, finde ich, gibt es im Moment in meinem Denken überhaupt keinen Raum für Ja-Aber.
Kannst du verstehen, dass es bei einigen Leuten aber das Bedürfnis gibt und kannst du dir erklären, woher es kommt?
Ja, natürlich kann ich verstehen. Also ich meine, ich kann verstehen, dass es in einigen Leuten das Bedürfnis gibt, the big picture zu analysieren, das große Bild zu analysieren, meinetwegen anzubringen, dass die PalästinenserInnen jahrelang in, sorry für die harte Ausdrucksweise, abscheulichen Lebensumständen leben müssen. Mhm. Und dass dieser, ich nenne es jetzt mal wieder sehr runterreduziert, Konflikt ja nicht nur in Anführungsstrichen, jetzt dieses Jahr nochmal hochgekocht ist. An dieser Stelle, ich werde mich jetzt ein letztes Mal entschuldigen für meine Ausdrucksform. Ich kann diesem ganzen Horror überhaupt nicht gerecht werden.
Ja.
Mit der Art und Weise, wie ich versuche, das zusammenzufassen.
Kann man auch nicht.
Ich will nur darauf hindeuten. Kann man auch nicht, sagst du, ja, ich gehe da total mit. Ich will nur darauf hindeuten, dieser ganze Konflikt hat natürlich eine lange, lange, lange Geschichte. Und ja, ich kann die Menschen verstehen, die sagen, hey, lasst uns da bitte versuchen, differenziert drauf zu schauen.
Mhm.
Und übrigens auch, wenn ich das hinzufügen darf, es gibt natürlich auch unheimlich viele Menschen, die sagen, was da jetzt passiert, ist absolut furchtbar. Und allerdings auch, was die israelische Regierung so macht, insbesondere die aktuelle Regierung, ist auch höchst kritikwürdig.
Ja. Also über die israelische Regierung lohnt es sich in diesem Fall vor allen Dingen zu sprechen, weil es ja auch die ganz, ganz große Frage war, wie konnte das überhaupt passieren? Ja, wo wir Israel wahrgenommen haben als hochgerüstetes Land, das sich sehr gut zu verteidigen weiß und zu verteidigen wissen muss, sonst würde es das Land nicht mehr geben. Und man sich gedacht hat, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die da Löcher an den Zaun geschnitten haben und einfach rübergefahren sind? Wie kann das passieren in so einem Staat, dessen erstes Gebot ist, seine Existenz und seine Sicherheit militärisch abzusichern? Aber das jetzt kurz zur Seite geschoben. Ich möchte eine Lanze brechen für das Aber. Ich möchte keine Lanze brechen für Relativierung, aber ich möchte eine Lanze brechen für das Aber, weil ich glaube sogar, dass es wichtig ist, das zuzulassen, um eine emotionale Betroffenheit für die Schrecken, die die israelischen jüdischen Bürger da erfahren haben, überhaupt zu ermöglichen. Ich nehme ein anderes Beispiel. Schulworkshop vor, keine Ahnung, 5 Jahren. Ich bin da gewesen mit einem Rabbi und einem Imam und wir wollten über Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sprechen.
Mhm.
Und nachdem wir da, das war so ein zweiteiliges Projekt, in dem ersten Teil des Projektes ging es sozusagen um die Befragung dieser beiden ReligionsvertreterInnen, die haben Rede und Antwort gestanden, den SchülerInnen, und in der zweiten Session sozusagen sind wir als politische Bildner nochmal wiedergekommen und haben gesagt, ey, was war das eigentlich, was haben wir da eigentlich gesehen, es war nicht der Islam und das Judentum, sondern bestimmte Perspektiven und so weiter, blablabla. Und innerhalb dieser Nachbereitung, nenne ich es mal, hat eine muslimische Schülerin, muslimisch positioniert, ob sie sich sozusagen, ob sie irgendwie praktiziert hat oder nicht oder was auch immer, ist alles gerade sekundär, aber was sie sozusagen, ja, das, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass sie von Rassismus betroffen war. Und sie hat gesagt, es ist schräg, bei allem Verständnis für die Wichtigkeit des Themas, es ist schräg, dass wir in dieser Schule uns quasi qua Curriculum mit der NS-Zeit und Antisemitismus beschäftigen und die da uns unterrichten, sind Lehrer, die uns gleichzeitig rassistisch beleidigen. Und dieser Missstand, den gibt es an allen deutschen Schulen. Und der begegnet mir immer wieder in meiner politischen Bildungsarbeit. Und das ist ein ganz, ganz großes Argument, warum wir Sachen intersektional denken müssen. Was ich damit jedenfalls sagen möchte, ist, um die Offenheit sozusagen dieser Schülerin jetzt, ich verspitze ein bisschen, um es verständlich zu machen, um die Offenheit dieser Schülerin für das Beschäftigen mit Antisemitismus zu erreichen, war es wichtig, auch ihre eigene Betroffenheit in einer anderen Form der Unrechtbehandlung anzuerkennen und zu sagen, hey, über Antisemitismus zu reden, heißt in diesem Fall nicht, deine eigenen Schmerzen und dein eigenes Leid nicht anzuerkennen, sondern wir sagen, okay, wir sehen auch, dass das ein Problem ist und wir können versuchen, auch darüber zu reden. Oder gar nicht mal das, wir müssen gar nicht darüber reden jetzt in diesem Moment, aber wir können sagen, okay, wir wissen, dass es das gibt, wir sehen dich. Jetzt gerade ist der Moment, um über Antisemitismus zu reden und da bin ich vielleicht voll bei dir. Jetzt gerade ist vielleicht der Moment, über Antisemitismus zu reden oder über den Terror der Hamas und jetzt ist vielleicht nicht der Zeitpunkt, über die Verfehlung der israelischen Regierung zu reden. Aber wir müssen es zumindest dem Raum geben und sagen, okay, das passiert, das sehen wir, wir ignorieren das nicht. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer emotionaler Druckluftkessel sozusagen existiert, weil sehr viele Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht gesehen. Sie werden die ganze Zeit nicht gesehen. Und jetzt auf einmal werden andere gesehen. Und deren Leid wird besprochen, deren Leid wird Raum gegeben. Und wenn wir das nicht anerkennen können als Realität, ja, dann kommen wir in diesem Diskurs nicht weiter. Oder?
Du hast von dem intersektionalen Charakter gesprochen. Ich finde, das ist super wichtig, da das weiter im Bewusstsein zu behalten. Ich gehe, was das angeht, in jedem Fall mit. Intersektionalität in sich bedeutet ja so viel wie Mehrfachdiskriminierung und wurde als Konzept hervorgebracht von der US-amerikanischen Juristin Kimberly Crenshaw. Intersektionalität gleich Mehrfachdiskriminierung beschreibt das Überschneiden und Zusammenwirken von verschiedenen Diskriminierungsformen. Also ein Mensch hat ja verschiedene Eigenschaften und Identitäten in sich, und Intersektionalität berücksichtigt, dass Menschen aufgrund oder oft wegen mehreren Eigenschaften und Identitäten diskriminiert werden. Und diese Eigenschaften können sich und diese Diskriminierung können sich in sich nochmal verschränken und verstärken. Also eine Person kann beispielsweise gleichzeitig eine Frau, schwarz und lesbisch sein und deswegen Sexismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit erfahren. Ja. So viel ganz kurz zum Thema Intersektionalität.
Vielleicht, wenn ich da gerade nochmal eingreifen kann, vielleicht ist dann Intersektionalität gar nicht der perfekte Begriff, weil die Mehrfachdiskriminierung, oder vielleicht doch, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir den anders denken, vielleicht hat das schon mal jemand gemacht. Intersektionalität meinte ich ja in diesem Bezug gar nicht auf ein Individuum. Also ich meinte ja nicht jetzt eine Person, die im Klassenraum sitzt und sowohl von Antisemitismus als auch von Rassismus betroffen ist, die es natürlich auch gibt, diese Personen. Sondern ich meinte ja die Gruppe, die Klasse an sich ist sozusagen mehrfach diskriminiert, weil Individuen aus der Klasse von unterschiedlichen Diskriminierungsformen betroffen sind. Und entsprechend müssen wir sozusagen auch Bildungsaufträge intersektional denken. Wir können nicht einfach so in eine Klasse gehen, über eine Form der Diskriminierung sprechen und erwarten, dass Menschen in der Klasse, die andere Diskriminierungsformen erleben, einfach mitgehen und sagen, alles klar. Sondern wir müssen, um pädagogisch wirksam zu sein, das zusammendenken.
Ja. Ja, da gehe ich ganz mit.
Und das ist im Grunde das Signal, was ich hier setzen will, weil, um wieder zu diesem Aber zurückzukommen, wenn gesagt wurde, okay, pass auf, diese Angriffe, die da passiert sind, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Warum war es eine Frage der Zeit? Weil so wie die Menschen in Gaza behandelt wurden von Israel über Jahre, Jahrzehnte hinweg, war es klar, dass sich diese Unterdrückung irgendwann entlädt. Die Hamas ist ein Symptom der Unterdrückung und der Besatzung. Auch das ist sozusagen im Grunde keine steile These. Also ohne die Besatzung würde es auch die Hamas nicht geben. Und da sagen auch wieder Leute, naja, aber die Hamas ist eine Terrororganisation, keine antikoloniale Widerstandsbewegung. Das ist auch einfach schlicht falsch. Also die Hamas ist gegründet worden als Arm der Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft ist eine der größten islamistischen Vereinigungen der Welt und die ist explizit entstanden aus dem Kampf von Hassan al-Banna gegen die koloniale Besatzung Ägyptens durch die Briten. Also mehr gewachsen aus einer antikolonialen Widerstandsbewegung kann man gar nicht sein, als die Muslimbruderschaft und entsprechend auch die Hamas das war. Das legitimiert keine einzige ihrer Taten, aber zu sagen, das hat mit Kolonialismus nichts zu tun, ist einfach historisch falsch. Es ist einfach nicht richtig. Und diese Differenzierung einzuziehen, wird in der Regel als Rechtfertigung der Taten verstanden. Und ich glaube, hier kommen wir ins Gespräch. Weil hier würde ich sagen, ja, ich sehe, dass das so funktioniert. Also ob es rechtfertigend gemeint ist oder nicht, spielt erstmal gar nicht so eine große Rolle, sondern die Wirkung ist letztendlich rechtfertigend. Also wenn wir diesen Hamas-Angriff sehen, diesen Terrorangriff sehen und das Abschlachten von Hunderten von Menschen auf barbarischste Art und Weise und dann hingehen und sagen, naja, Moment mal, aber es war ja klar, dass das passiert, dann kann man nicht anders, als zu sagen, was ist kaputt in deinem Kopf, dass du jetzt auf die Idee kommst, gerade in dem Moment über das Leid von PalästinenserInnen sprechen zu wollen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das musst du mal emotional klarkriegen mit dir. Und ich glaube aber, dieses emotionale Klarkriegen, das kann fast nur funktionieren über die Anerkennung dieser intersektionalen Leidensgeschichten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Begrifflichkeit jetzt richtig war. Und das dem kurz Raum zu geben, den ganz kurz Raum zu geben und sagen, ja, es war absehbar, ist erstmal keine Relativierung. Also muss keine Relativierung sein, so würde ich das sagen. Es muss keine Relativierung sein. Es wirkt sicherlich an sehr vielen Orten relativierend, aber vielleicht ist es sogar gerade bei Menschen, die eine eigene Betroffenheitsgeschichte mit Bezug zu Palästina mitbringen, vielleicht ist es sogar gerade da keine Relativierung, sondern es ist die Öffnung von Emotion und Herz in Richtung des Leids, was da gerade jüdischen, israelischen Menschen angetan wurde. Weil sonst ist eine Blockade. Ja? Und diese Blockade ist natürlich gerade bei jungen Leuten sehr, sehr nachvollziehbar und die erleben wir sozusagen gar nicht nur in diesem Thema, sondern die erleben wir andauernd. Die erleben wir auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung im Grunde. Ja, wenn meine Kränkung nicht gesehen wird und mein Unrecht nicht gesehen wird, dann bin ich nicht bereit, mir über das Unrecht, das anderen angetan wird, Gedanken zu machen, sondern ich brauche einen gewissen Raum in mir, um da dem irgendwie Platz zu machen, kurz. Und jetzt kann ich sagen, ja, das ist eine Rechtfertigung und ja, es wirkt sicherlich an vielen Orten als Rechtfertigung, aber wenn es klug gemacht ist und klug gemacht ist, dann geschickt gemacht ist, dann führt es, glaube ich, sogar wieder zurück zu dem eigentlichen Punkt, der hier gerade besprochen werden muss. Ist das wirr, was ich erzähle, oder kannst du dem irgendwie folgen?
Ich kann dem folgen. Also insbesondere, wenn du sagst, es ist wichtig, sich Raum zu geben, um über alle Formen der Gedanken nachzudenken, diese zu reflektieren, diese zu sortieren, diese einzuordnen, vielleicht auch in einem safer Space, also vielleicht auch in einem diskreten, vertrauensvollen Rahmen darüber zu sprechen, Fragen zu stellen, insbesondere auch. Das finde ich total wichtig. Aber wir sind natürlich in einem bestimmten, hast du ja auch gesagt, wir sind in einer bestimmten Zeit, wir sind in einem bestimmten Kontext. Und da also wirklich Obacht und Achtsamkeit, wie man jetzt über wen spricht. Und gar also auch irgendetwas, also diese terroristischen Anschläge und dieses Massaker gar zu feiern, ist ein absolutes No-Go. Ja. Das geht gar nicht. Das ist eine Straftat. Das ist in keiner Weise zu tolerieren.
Das finde ich nochmal eine sehr, sehr wichtige Grenze. Also so sehr ich sozusagen versuche, dieses Aber zu verstehen und zu erklären und Verständnis dafür habe, so sehr finde ich diese Abgrenzung, die du da vornimmst, nochmal wichtig. Es ist das eine zu sagen, ey, Moment mal, gibt es da nicht noch mehr zu der Geschichte? Das ist das eine. Und das ist das, worüber ich gerade geredet habe. Worauf ich aber das, was ich gerade gesagt habe, nicht bezogen wissen möchte, ist, auf der Sonnenallee Baklava zu verteilen. What the fuck? Denn das ist genau das, was du gerade beschreibst. Das hat nichts mit Widerstand oder mit Anerkennung von Unrecht zu tun oder mit was auch immer. Das hat einfach nur mit Zelebrieren von Mord zu tun. Und nicht nur von, was kann man das so sagen, irgendeinem Mord, sondern sozusagen von kaltblütiger, inszenierter, terroristischer Abschlachtung von Menschen. Das wird da zitiert, zelebriert. Und das sozusagen, das in einen Zusammenhang zu bringen mit Widerstand oder Gerechtigkeitsbedürfnis, ist absurd.
Warst du schon mal in Israel und oder Palästina?
Ja, beides, zweimal. Mhm. Ja. Mhm.
Wo warst du da?
An ganz vielen verschiedenen Orten. Einmal habe ich einen Freund besucht. Da haben wir uns dann ein Auto gemietet und sind rumgefahren. Ich habe unter anderem eine wunderschöne Nacht in der Wüste verbracht. So viele Sterne gesehen wie noch nie in meinem Leben. Waren im Totenmeer, im Roten Meer, schwimmen und so weiter. Also war so eine Art Rundreise. Tel Aviv, Jerusalem. Und dann war ich einmal mit einer Exkursion da, die sich mit der israelischen und palästinensischen Gewerkschaftsbewegung beschäftigt hat. Und dabei haben wir sozusagen, es war eher eine Bildungsreise als eine touristische Reise, haben wir eben sehr viele politische VertreterInnen auch getroffen, beider Seiten oder verschiedener Seiten. Und haben da auch natürlich sehr viel über den Konflikt geredet. Ja. Und du?
Ja, ich war in Jerusalem, in Bethlehem, am Toten Meer, hab da drüber gesehen, dachte mir, oh, da ist Jordanien. Irgendwo da ist Aqaba, wo mein Großvater hierher kommt. Dann war ich in Haifa, dann war ich in einer Stadt, ich kann den Namen nicht mehr erinnern, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, das war ganz im Norden Israels. Vielleicht Shemona, ich weiß es aber gerade nicht. Was ich aber weiß, war ein paar hundert Meter weiter entfernt, war Libanon. Also wir guckten da drüber und dachten uns, wow, okay, das ist jetzt schon Libanon.
Ja.
Genau.
Ja, Israel ist klein, ne? So groß wie Hessen ungefähr. Also man ist da in ein paar Stunden von Norden nach Süden gefahren und in noch viel weniger Zeit von Westen nach Osten oder andersrum. Also es sind sehr, sehr kleine, kurze Strecken letztlich nur, die uns vielleicht auch nochmal begreifbarer machen, wie angsteinflößend es sein muss, wenn auf einmal da Terroristen eine Grenze durchbrechen, weil die Wege kurz sind, ja. und entsprechend die Bedrohung enorm. Ja. Wie hat es sich für dich angefühlt? Hast du irgendwelche kognitiven oder emotionalen Eindrücke mitgenommen aus deiner Reise? Also hast du sicher, aber welche?
Ja, also ich will da jetzt gar nicht drüber reden, weil das wird dem ganzen Thema nicht gerecht. Wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, würde ich sagen, es waren total schöne Erinnerungen. Mhm. Jetzt wirst du vielleicht sagen, okay, warum wird es dem Thema nicht gerecht? Ja, also als ich in Israel und Palästina war, das war einfach eine tolle Zeit, in der ich das Gefühl hatte, dass dort verhältnismäßig viel Frieden herrscht. Ich habe die Zeit da sehr, sehr genossen. Und jetzt ist es aber anders. Und jetzt leiden die Menschen auf mehreren Ebenen, auf verschiedenen Seiten. Und ich habe jetzt in mir kein Bedürfnis. Nicht, dass du mich das so pressiert hättest. Mhm. Du hast ja nur gefragt, wie es da so war, ne? Ich habe einfach eben das Bedürfnis darüber, also eine Empathie zu entwickeln, dafür, wie es den Menschen jetzt geht. Und vielleicht habe ich auch, um da nochmal so einen kleinen, das ist ein kleines bisschen rund zu machen, diese großen Probleme mit dem Ja, aber.
Ja. Ja, ich habe vor allen Dingen mitgenommen aus meinen Reisen, dass dieser Konflikt so omnipräsent ist. Für mich war er das zumindest. Und dass es gleichzeitig sozusagen große politische Anstrengungen gibt, ihn auszublenden. Emotionale Anstrengungen auch, ihn auszublenden, weil es sozusagen ein normales Leben auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verunmöglicht. Und dann habe ich mich auch viel damit beschäftigt, was eigentlich die Perspektiven sind für diesen Konflikt. Natürlich, ja, Einstaatenlösung, Zweistaatenlösung und so weiter. Alles, was im Grunde inzwischen überholt ist oder wo Leute sagen, das ist einfach unrealistisch, beides ist unrealistisch. Ja, und ich sozusagen auch, und da sind wir eigentlich wieder bei Hamas, aber auch bei der Regierung, bei der rechtsextremen, zum Teil rechtsextremen Regierung Israels, dass dieser Konflikt die ganze Situation in den Ländern so sehr überlagert, dass die Themen Besatzung und Sicherheitsinteressen eine progressive inhaltliche Innenpolitik fast verunmöglichen. Ja? Also, dass Hamas solche Zustimmungswerte hat auf der einen Seite, wobei es ja immer noch nicht so genau klar ist, wie viele Zustimmungswerte sie überhaupt haben, ist natürlich dem Konflikt und der Besatzung geschuldet, dass die israelische Regierung solche Zustimmungswerte hat, ist natürlich der Sicherheitslage und dem Thema Besatzung geschuldet. Ja, wenn es das nicht gäbe, dann würden natürlich rechte PolitikerInnen anders gewählt werden. Netanyahu hat lange genau damit gepokert und hat teilweise vor Wahlen sich nochmal online geschaltet und hat gesagt, nur mit mir seid ihr sicher. Ja, so quasi keine innenpolitische Programmatik, sondern im Grunde eine außenpolitische Programmatik. Und wenn wir uns jetzt angucken, was die israelische Regierung macht, dann sehen wir auch, dass zum Beispiel der Umbau des Justizsystems im, vor allen Dingen außenpolitischen Maßnahmen, Ausweitungen sozusagen ermöglichen soll. Also Siedlungsbau zum Beispiel. Ja. Weiß nicht, ob das innen- oder außenpolitisch ist, Siedlungsbau, beides eben gleichzeitig. Das habe ich daraus mitgenommen, dass sozusagen dieser Konflikt über allem liegt. Und das ist ja auch eigentlich auch nur logisch. Ja. Wohin biegen wir ab an dieser Stelle?
Ich weiß nicht so wirklich, wohin wir abbiegen, aber ich finde es in jedem Fall wichtig, dass wir versuchen, uns den Raum zu nehmen, in ja, safer spaces über unsere Gefühle und Gedanken zu sprechen. Mhm. Natürlich hoffentlich so kontextbezogen wie möglich, mit der größtmöglichen Empathie für das Leid der Menschen. Auch wenn wir, da spreche ich jetzt natürlich nochmal für dich und mich gemeinsam, natürlich in keiner Weise wirklich nachvollziehen können, wie es den Menschen dort jetzt gerade geht, aus unserer relativ privilegierten Position heraus. Letztendlich freue ich mich allerdings, dass wir hier jetzt wieder im Islamfragen-Podcast uns die Möglichkeit nehmen konnten, jedenfalls zu versuchen, diese Situation dort einzuordnen und zu sortieren. Wahrscheinlich, also einfach aufgrund der Komplexität des Themas werden wir dem natürlich nicht gerecht werden. Aber wir haben begonnen und wir freuen uns in jedem Fall auch auf eure Reaktionen. Hört natürlich gerne rein, auch in unser anderes Format Falafel und Champagner.
Vielleicht können wir nochmal die letzten paar Minuten darauf verwenden, uns nochmal in pädagogische Settings einzudenken. Wir haben das gerade schon so ein bisschen gemacht. Aber das war ja auch immer unser Anspruch, das mitzudenken. So nicht nur, wie steht es eigentlich um ein Thema, ja, sondern also nicht nur, was ist eigentlich Rassismus oder was passiert eigentlich in bestimmten Situationen, sondern auch, wie können wir darauf reagieren, wie können wir darauf pädagogisch reagieren. Mhm. Was wäre dir wichtig, wenn du jetzt vor einer Klasse stündest, sagen wir mal als Lehrkraft oder sagen wir mal als politischer Bildner, der dazugerufen wird, mit der Bitte, dieses Thema zu behandeln, ja. Jemand ruft dich an und sagt, Erjan, ich habe Angst, jetzt wieder zurück in meine Klasse zu gehen, weil ich habe betroffene Kids da, ich weiß, das wird ein Riesenthema sein, das fliegt mir doch um die Ohren. Welchen Ratschlag würdest du da geben?
Ja, also in 15 Jahren Selbstständigkeit habe ich natürlich viel Zeit in Schule verbracht. Ich meine, ich habe ja auch vorher schon in Schule gearbeitet und mir ist es immer aufgestoßen, dass die Lehrkräfte das Gefühl hatten oder auch die Realität dessen leben mussten, dass sie meinten, ich habe jetzt gar keine Zeit, um das, was in der Weltpolitik passiert, mit meinen SchülerInnen zu reflektieren, weil ich Material XY behandeln muss. Ja. Und ich verstehe, im Englischen sagt man, I understand where you come from. Ich verstehe diese Perspektive. Ja. Aber mich hätte es über die Jahre immer mehr und immer mehr gestört, wenn Lehrkräfte, und en passant erwähnt, ich habe aus meiner ganz persönlichen Perspektive den Eindruck, dass die allermeisten Lehrkräfte sehr gute Arbeit leisten. Du hattest mich ja mal in einer Folge auch darauf angesprochen, ob ich da irgendwie so eine unconscious bias habe. Aber ja, was ich sagen will ist, was ich nochmal bekräftigen will, also das soll hier kein LehrerInnen-Bashing sein, das ist mir total wichtig, aber mich hat es trotzdem sehr gestört, dass viele Lehrkräfte den vielleicht berechtigten Eindruck hatten, dass sie die weltpolitischen Ereignisse jetzt nicht einordnen können, weil sie anderes Material vermitteln wollen. Und wofür ich plädieren kann, ist unbedingt darauf einzugehen, wie es den SchülerInnen geht, was jetzt gerade passiert ist und sich überhaupt die Zeit zu nehmen, das so konzentriert wie möglich und wenn möglich auch so sachlich wie möglich einzuordnen. Ja. Aber Lehrkräfte müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Es ist mehr als in Ordnung zu sagen, danke, dass du das gefragt hast, danke, dass du das erwähnt hast. Auch ich als Lehrkraft habe der Moment keine Antwort drauf. Ich kann dir vielleicht versprechen, dass ich mich mit der einen oder anderen Frage etwas tiefgehender beschäftigen werde und vielleicht können wir das dann in der nächsten Politikstunde miteinander reflektieren. Aber Lehrkräfte müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben.
Möchte ich 100% unterstreichen. Und ich glaube, das ist ein Problem, das uns immer wieder begegnet in pädagogischen Kontexten. Mir hat meine Lehrkraft gesagt in irgendeiner Fortbildung, ja, wir haben halt das Problem, wir müssen irgendwie Recht haben oder wir brauchen auf alles eine Antwort. Und das ist natürlich einfach unmöglich. Also ich erlebe das ja auch mal so als so gelesener Islamwissenschaftler, dass die Leute mich anrufen und sagen, hier, wir haben ein Problem, muslimische SchülerInnen verhalten sich so und so, erklär uns das mal, und zwar indem du uns über den Islam etwas erzählst. Und dann im Grunde ist meistens die pädagogische Arbeit dann mit den Lehrkräften selbst, dass ich sage, ich bin überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner dafür, zumindest nicht in meiner Identität als Islamwissenschaftler, weil das ist überhaupt kein Wissensproblem hier. Es geht nicht darum, dass ihr mehr wissen müsst über den Islam. Und das ist auch ein bisschen so, was viele, viele andere Konflikte angeht und in einer Gesellschaft, in einer Einwanderungsgesellschaft, ist natürlich auch klar, dass globale Konflikte eine immer präsentere Rolle spielen, auch in Klassenzimmern oder spielen können, nicht zwangsläufig spielen. Wir können nicht erwarten von LehrerInnen in Deutschland, dass sie Islamexperten und Nahostexperten und Russlandexperten werden, das ist absurd, sondern im Gegenteil muss quasi ein Raum geschaffen werden, wie du das sagst, dafür zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich habe darauf keine Antwort. Und ich gebe lieber keine Antwort, als dir eine falsche Antwort zu geben. Und ich glaube, das kann man, ich sage das einfach nochmal, ich gebe lieber keine Antwort, als eine falsche Antwort zu geben. Und gerade in dem Kontext dieses Konfliktes, den wir ja eingangs beschrieben haben als komplex und gesagt haben, vielleicht gibt es auch keine richtigen Antworten und keine falschen Emotionen dazu, ist es umso wichtiger zu sagen, ey, ich bin genauso überfordert wie ihr. Ich weiß, vielleicht erwartet ihr von mir eine schlaue Antwort, vielleicht erwartet ihr von mir eine tolle Reaktion, aber das ist ein riesengroßer Konflikt. Ja, und hunderte Menschen, tausende Menschen auf der Welt zerbrechen sich seit Jahrzehnten den Kopf darüber, wie man ihn löst. Wir werden jetzt hier im Klassenzimmer kein richtig und falsch und kein gut und böse ausmachen. Wir können uns einzelne Taten angucken, klar, die können wir verurteilen. Wir können aber immer auch reflektieren, dass das Bild größer ist und komplexer ist und dass wir das vielleicht in diesem Moment gerade nicht schaffen, das sozusagen ausgiebig zu besprechen, wie es das verdient hätte. Was wir aber machen können, ist den Emotionen Raum zu geben und zu sagen, okay, krass, das muss ja super krass sein für euch. Ist für mich auch krass. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Und dafür braucht es
einfach mehr Raum. In den ersten Jahren meiner... Ja, in jedem Fall braucht es dafür mehr Raum. Ich wollte kurz darauf andeuten, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, so 2009 bis 2012, habe ich mich immer gescheut, mich darauf zu fokussieren, dass dieses qualitätvolle Zuhören einfach auch eine deeskalierende Methode sein kann, beziehungsweise eine Möglichkeit sein kann, in Gruppen, in Lerngruppen, Emotionen, ich sag mal so ein bisschen runter reduziert, abzumildern oder zu mindern. Und dann dachte ich mir, nee, warte mal, es ist eben nicht so, dass alle gesprächsführenden ModeratorInnen oder Lehrkräfte auf diesem Wissenspunkt sind oder auf dieser Bewusstseinsebene sind, dass sie ganz genau verstehen, was meiner Meinung nach jedenfalls qualitätvolles Zuhören angeht. Und ein Teil des qualitätvollen Zuhörens ist, sich nicht schon die ganze Zeit die eigenen Antworten bereitzulegen, wenn Mensch selber jemand anderem zuhört. Worauf will ich hinaus? Genau, im Grunde auf das, was du auch schon gerade in deinen Worten gesagt hast. Das bringt Menschen so viel, wenn man selber einfach da ist, zuhört und den Anspruch loslässt, gleich schon oder währenddessen die andere Person spricht, sich seine eigenen Daten, Fakten zurechtzulegen, sondern einfach als, ich sag's mal ein bisschen esoterisch, als Bewusstseinsfeld da zu sein. Ja. Zu sagen, ich bin hier jetzt gerade, ich sehe dich und ich höre dich. Ja. Und wenn man in einer Lerngruppe deeskalieren möchte, weil man vielleicht denkt, dass zu viele Emotionen aufblubbern, was natürlich ist, dann ist dieses qualitätvolle Zuhören eine von vielen Möglichkeiten, diese Emotionen ein bisschen abzumildern. Ja.
Denn das können wir sicherlich auf diesen Konflikt an sich übertragen. Da, wo Stimmen nicht gehört werden, eskalieren sie irgendwann. Jedenfalls da, wo sie den Raum haben zu eskalieren. Und das ist natürlich in der Klasse auch so. Und das ist auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung so. Und das ist auch so, wenn ich gerufen werde, in Anführungszeichen, um über den Islam zu reden. Manchmal habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach mal sage, okay, wo drückt der Schuh? Was denkt ihr eigentlich? Was habt ihr für Gedanken im Kopf zu Islam? Dann werde ich manchmal dafür kritisiert, weil mir dann jemand sagt, naja, du kannst jetzt nicht diesen ganzen Assoziationen, die die Leute negativ zum Islam haben, schon wieder Raum geben. Ja, damit reproduzierst du das Problem. Und ich denke mir immer, nee, es mag sein, dass es einen Teil der Reproduktion gibt in dieser Methode, aber was vor allen Dingen passiert und was ich jetzt, keine Ahnung, schon 100-mal erlebt habe, ist, dass wir die Begriffe sammeln, drauf gucken, die Leute sagen, das finde ich schlimm, das finde ich schlimm, und dann sage ich, okay, jetzt gucken wir uns mal dieses Bild an. Was macht das eigentlich mit euch? Wie war das jetzt für euch, das alles mal rauszulassen und mal darüber zu reden? Und dann kommen die Leute selber auf den Punkt, dass sie sagen, ja, krass, das ist irgendwie echt ganz schön ein negatives Bild. Das erschreckt mich jetzt selbst. Oder dass sie sagen, ja, es gibt so wenig Räume, um irgendwie meine Irritation auszusprechen, ohne dafür kritisiert zu werden. Das konnte ich jetzt einfach mal machen. Vielen Dank dafür. Und die größte Angst im Sprechen über all diese Themen ist ja, gemaßregelt zu werden. Gleich wieder für die Formulierung von Unsicherheiten oder auch Emotionen. Und wenn wir den Anspruch haben, Recht zu haben und die richtigen Sachen zu machen und richtig zu reagieren und die Wahrheit zu proklamieren, um uns auf die richtige Seite zu stellen. Und ich glaube, vor allen Dingen dieses Bedürfnis, sich auf die richtige Seite zu stellen, ist in dieser Israel-Palästina-Geschichte extrem hoch. Vielleicht so hoch wie in keinem anderen Konflikt der Erde, zumindest in Deutschland. Dieses Bedürfnis, sich auf die richtige Seite zu stellen, clasht eben massiv damit, sozusagen Teilnehmenden orientiert, zu gucken, wie geht es euch gerade mit dem, was hier passiert. Und ja, du hast es auf den Punkt gebracht, wenn ich mir schon meine klugen Antworten zurechtlege, dann kann ich gar nicht gut zuhören. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich muss auf der richtigen Seite stehen, dann brauche ich die klugen Antworten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss eine Antwort geben, dann brauche ich die klugen Gedanken und dann kann ich nicht zuhören. Und wenn wir das nicht tun, um nochmal kurz eine Abgrenzung vorzunehmen, wir haben vielleicht alle dieses Video gesehen, nicht alle, aber einige sicherlich, von diesem Lehrer, der diesem Jungen mit der Palästina-Flagge eins reingehauen hat. Ja, das ist sicherlich nicht das, worauf es immer hinausläufen muss, aber das ist, zeigt uns sicherlich sozusagen den Worst Case einer pädagogischen Situation, in der die Menschen überfordert sind und in dem sie gerade keinen Raum machen, damit emotional umzugehen, sondern das Gefühl haben, sie müssen auf der richtigen Seite stehen und kluge Antworten geben. Müsst ihr nicht. Weder das eine noch das andere. Könnt verwirrt sein und lost sein, genauso wie wir auch. Und vielleicht noch für mich zumindest die Folge langsam beendend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe unter anderem in der Vorbereitung auf diese Folge, aber auch grundsätzlich natürlich, weil es mich beschäftigt und weiter beschäftigen wird, nochmal Meron Mendel zugehört. Eine der wenigen Stimmen, die sicherlich auch nicht nur kluge Dinge sagen, aber sehr, sehr viele kluge Dinge zumindest. Da ging es um den Apartheidsbegriff im Israel gegenüber. Und er hat gesagt, ihm geht es gar nicht so sehr darum, ob der stimmt oder nicht. Sondern er würde ihn sozusagen deswegen schon nicht benutzen, weil das Benutzen dieses Begriffes die Debatte total verschiebt und überhaupt nicht mehr Raum gibt, über das zu reden, worum es eigentlich geht. Ja? Mhm. Wenn ihr auf israelische Verbrechen aufmerksam machen wollt und den Apartheidsbegriff benutzt, dann werdet ihr nicht damit auf israelische Verbrechen aufmerksam machen, sondern was ihr tun werdet, ist, ihr werdet diverse Leute triggern und ihr werdet auf einmal, müssen irgendwelche Historiker erklären, warum der Begriff, sozusagen der Vergleich mit Südafrika nicht funktioniert, warum das falsch ist. Und dann kommen wieder andere und sagen, naja, lelele. Dann habt ihr überhaupt nicht mehr die Debatte, die es eigentlich braucht. Ja, man guckt sich nicht mehr die einzelnen Probleme an, sondern man ist auf einmal in einer Debatte über einen Begriff, ob der passt oder nicht, und versteckt sich sozusagen auch auf mehreren Seiten hinter diesem Begriff. Deswegen sagt er, es ist egal, ob der passt oder nicht, ich benutze ihn nicht, weil ich weiß, dass er unproduktiv ist. Und das ist sozusagen mein Schlusswort. Die Frage im Behandeln dieses Konfliktes muss nicht sein, ist es falsch oder richtig, stehe ich auf der richtigen Seite, sondern ist das, was ich gerade mache, produktiv und konstruktiv? Bringt uns das gerade hier weiter oder wirft es uns zurück? Und das ist zumindest, wenn nicht die Verantwortung jedes einzelnen Menschen in der Gesellschaft, zumindest die Verantwortung pädagogisch handelnder Menschen.
Es klingt total oberflächlich und vielleicht fragst du dich auch, warum sagt er das jetzt zum Schluss der Folge, aber ich muss zum nächsten Termin. Und es liegt mir fast auf der Zunge zu sagen, the show must go on, aber manchmal the show must stop. Was ich damit meine ist, manchmal, obwohl man in so einem System ist, mit dem nächsten Termin und mit dem nächsten Termin, mit dem nächsten Termin und so weiter und so fort, schafft man es eben nicht, diese Zuversicht aufrecht zu erhalten, weiter im System mitzulaufen. Manchmal ist das Glas halt eben nicht halb leer oder halb voll. Manchmal kann das Glas auch einfach kaputt gehen. Mhm. Was für die einen eine Krise ist, ist für die anderen eine Katastrophe. Es ist vollkommen in Ordnung, einfach mal zu sagen, wenn man es denn sagen kann, ich kann nicht mehr. Das wird mir ja alles viel zu viel. Und wenn ihr merkt, dass diese Themen euch so nahe gehen, dass ihr selber damit nicht klarkommt, ist es vollkommen natürlich und vollkommen menschlich. Versucht in jedem Fall, eine Person zu finden oder euch an eine Person zu erinnern, der ihr vertraut. Das kann vielleicht jemand aus der Familie sein oder aus eurem Freundinnenkreis, mit der ihr darüber sprecht. Wenn ihr merkt, dass es euch emotional zu viel wird, bitte behaltet es nicht in euch, sondern erlaubt euch, mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
Kann ich nur unterstützen. Zum Ende dieser Folge, und vielleicht haben wir auch ein bisschen dazu beigetragen, ja, einen Weg zu finden, umzugehen mit dieser Katastrophe. Wir freuen uns sehr, wenn das für euch so war, wenn ihr was mitgenommen habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, ob das so war oder ob ihr Kritik habt, ob ihr was anders hättet formuliert. Und wir freuen uns natürlich auch, um das am Ende nochmal zu sagen, wenn ihr in unseren anderen Podcast reinhört, Falafel und Champagner, jeden Freitag zu aktuellen Themen. Und ja, damit soll es das gewesen sein. Und hoffentlich dauert es jetzt nicht wieder so lange bis zur nächsten Islamfragenfolge, oder Erjan?
Ich bin mir sicher, es dauert nicht so lange. Wir hören uns ganz bald wieder. Und Yannick und ich, wir sagen, passt gut auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.